Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen zur Plattform Radio Free FM auf der 102,6 heute Nachmittag um 16 Uhr. Wieder eine neue Ausgabe der Plattform. Heute sprechen wir über Motorsport, über ein studentisches Projekt, über ein sehr spannendes studentisches Projekt, Einstein Motorsport in Ulm. Dazu habe ich einen Studiogast und das ist der technische Projektleiter. Und das ist der Marc. Marc, sag ich schon. Quatsch.
Das war der vom letzten Jahr.
Genau, das war der Karl. Genau, letztes Jahr war es der Marc. Nein, das ist der Karl. Und zwar Karl Wiesmeier ist bei uns von Einstein Motorsport. Karl, ganz herzlich willkommen hier bei uns heute Nachmittag im Radio. Und ich würde vorschlagen, damit die Hörer dich ein bisschen besser kennenlernen, damit einfach jeder weiß, wer der Karl ist und wie deine Vita oder dein Bezug ist. Machen wir eine kurze Vorstellrunde. Erzähl kurz den Hörern, wer du bist, woher du kommst, wo du studierst, was du studierst. Einfach so in Kürze, damit die Hörer das Wichtigste auch über dich wissen.
Okay, erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier mein Projekt vorstellen darf, Einstein Motorsport. Genau, ich bin der Karl Wiesmeier, ich studiere Elektrotechnik an der Technischen Hochschule Ulm, aktuell im dritten Semester und ich bin der aktuelle Projektleiter von Einstein Motorsport von der Saison 1920. Und selber komme ich nicht aus Ulm, ich komme vom Bodensee in der Nähe von Radolfzell her und bin vor knapp 4 Jahren nach Ulm gekommen zum Studieren. Zwischendurch habe ich einen Studiengang gewechselt und bin jetzt bei Einstein Motorsport gelandet, wo ich praktisch, so könnte man sagen, meine Bestimmung gefunden habe und nun hier mit einer großen Anzahl an Studenten einen Rennwagen entwickeln darf.
Mhm. Genau. Das Projekt Einstein Motorsport gibt es schon einige Jahre. Vielleicht erzähl mal ganz kurz und hören, seit wann es das Projekt gibt und vielleicht weiß man auch, wer damals die Idee, die Gründungsväter sozusagen dieses Projekts waren. Da gab es ja bestimmt irgendjemand, der mal die Idee dazu hatte und dann wahrscheinlich mit Studenten zusammen das Thema in die Gänge gebracht hatte. Erzähl vielleicht mal so kurz so, was du eben weißt, so aus den Anfängen, wie es dazu gekommen ist.
Also Einstein Motorsport ist ja ein sehr dynamisches Projekt, weil ja die Studenten dann zwangsläufig mit ihrem Studium irgendwann fertig sind und dann meistens nur für eine Saison oder 2 Saison dabei sind. Gegründet wurde unser Projekt, beziehungsweise der Verein, der ein bisschen dahinter steht, der studentische, im Jahr 2006. Im gleichen Jahr wurde auch der Wettbewerb in Deutschland das erste Mal ausgetragen, wofür wir das Auto bauen, dazu später mehr. Mhm. Und damals ist man ungefähr 15 Mann gestartet und hat den ersten Verbrenner gebaut, den AL6. Und ja, jetzt über 12 Generationen später an Rennwägen sind wir jetzt praktisch am Ende von der Verbrenner-Ära angelangt.
Wie seid ihr denn jetzt innerhalb der Hochschule, beziehungsweise es ist ja ein Verbund, da können ja auch, wenn ich das richtig weiß, von anderen Uni oder von anderen Hochschulen Neu-Ulm Studenten mitwirken. Wie seid ihr denn da organisiert? Ist das quasi wie so eine Art Verein? Ist das eine lose Gruppe? Oder wie ist Einstein Motorsport denn eigentlich etabliert? Oder ist das irgendwo eine Fest, was weiß ich, irgendwo in einem Markenregister irgendwo oder irgendwie als Verein registrierte
Einheit? Genau, also wir sind einfach ein gemeinnütziger Verein, der heißt Einstein Automotive e.V., der praktisch das Projekt Einstein Motorsport beherbergt. Unsere Räumlichkeiten sind an der Technischen Hochschule Ulm und wir repräsentieren auch dieses Team Einstein Motorsport als technisches Hochschule Ulm-Team. Mhm. Generell dürfen aber alle Studenten, also wir haben Mitglieder von der Hochschule Neu-Ulm und auch von der Universität Ulm, bei uns mitmachen. Und ja, also es ist praktisch ein gemeinnütziger Verein, der praktisch das ganze Organisatorische draußen rumregelt, ja, finanziell wie versicherungstechnisch sowas. Und das Projekt an sich ist Einstein Motorsport, das von den aktiven Studenten praktisch dann verwaltet wird. Und der Einstein Motive e.V., der Vorstand, wird praktisch von Alumni, die früher dabei waren, praktisch gemanagt und die uns die Möglichkeit geben, wie sie damals hatten, praktisch das zu machen, was wir machen, eben einen Rennwagen zu entwickeln und konstruieren.
Mhm. Das heißt, es ist auf jeden Fall dann schon ja als Verein auch dann etabliert. Mhm. Und wenn man dann jetzt also sich entscheidet, da mitzumachen, dann sagt man einfach, ich fülle jetzt irgendeinen Mitgliedsantrag aus und solange ich dann eben Student bin, bin ich dann ab diesem Zeitpunkt Mitglied oder ist das mit einer Laufzeit gleich von einem Jahr versehen, wo man dann nach einem Jahr quasi dann wieder rausfällt, weil dann die nächsten nachrücken? Oder wie handhabt ihr das? Also ich meine, wenn es ganz viele Begeisterte sich dort melden und das über 3-4 Jahre ginge, wird ihr am Ende vielleicht einfach auch falsch sein. Zu viele oder genau. Zu viele, die den Posten, sag mal, die vielleicht ein anderer mal auch machen möchte, Projektleiter zum Beispiel, dann besetzt bis zum Studienende und wieder jemand, der das auch gerne machen möchte, käme nicht zum Zuge. Wie handhabt ihr das, dass man an der Stelle eben auch ja, nicht zu viele, sondern eben die richtigen Leute nachher mit der richtigen, sag mal, Karriere, vielleicht vom was weiß ich, Engineering Basics hin über den Projektleiter Technik zum Projektleiter Gesamt irgendwie eine Karriere in Anführungszeichen, also eine Entwicklung über die Jahre dann mitmacht. Wie handhabt ihr das? Wie geht das?
Also ich glaube, ich erzähle erstmal ein bisschen was, wie man mitmacht so, und dann ein bisschen, überhaupt der Werdegang dann praktisch bei Einstein Motorsport ist.
Ja.
Im Endeffekt, also man kann sich ganz normal bewerben. Also wir haben theoretisch ein bisschen einen Semesterrhythmus, aber nicht unbedingt. Man kann sich jederzeit bewerben. Wir haben eine Website, die einfach Einstein Motorsport heißt. Und dort gibt es ein Bewerbeformular und man kann sich eigentlich jederzeit im Studium bewerben. Egal was für ein Wissensstand oder was für eine Vita. Das Wichtigste ist, was man mitbringen sollte, was ich gelernt habe über die Zeit, wo ich jetzt schon dabei bin. Ich habe noch gar nicht erzählt, dass ich seit letztem Jahr im März 2019 dabei bin. Mhm. Das ist auch noch wichtig zu wissen. Das Wichtigste, was man mitbringen muss, ist Motivation und ein bisschen Begeisterung für so ein Projekt. Und dann kann man eigentlich schon loslegen. Alles andere kann man beispielsweise im Motorsport dann sich aneignen. Aber genau, man bewirbt sich einfach bei uns, dann bekommt man eine Antwort und wird dann auch eingeladen für ein Treffen und darf dann mitmachen. Man kann natürlich auch seinen Wunsch äußern, in welche Richtung man gehen will, technisch gesehen oder im Projekt. Und dann ist man Mitglied, solange man studiert praktisch.
Was ich schon eben meinte, wer darf mitmachen, war jetzt die Frage mehr nach den Fakultäten. Jetzt nehmen wir mal an, es kommt jetzt jemand aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich, der lernt, was weiß ich, IMUG, das heißt in Neu-Ulm, kenne ich auch diverse Studenten oder Studentinnen. Wenn jetzt zum Beispiel ein Mädel gerade Betriebswirtschaftlerin kommt zu euch, sie vorstellt und sagt, ich hätte auch gerne, möchte auch gerne mitmachen, hätte Interesse. Wie wäre dort der mögliche Einsatz? Wäre die dann, was weiß ich, auch irgendeiner Verwendung geeignet oder das Projekt zu unterstützen? Also wo könnte jetzt zum Beispiel eine Betriebswirtschafterin oder Betriebswirtschafter irgendwie?
Also wie man sich wahrscheinlich schon denken kann, ist ein ziemlich großer organisatorischer Aufwand hinter dem Projekt und man muss das Projekt ja auch vermarkten und wir haben praktisch auch Teams, die sich um Design kümmern, um das ganze Sponsoring kümmern und sowas, da wäre auf jeden Fall eine Betriebswirtschaftlerin aufgehoben und könnte da genauso mitwirken wie die anderen Teams. Generell ist das ein verdammt wichtiger Teil und die absolute Grundlage für das, was wir tun. Also man muss ja alles irgendwie organisieren und auch vermarkten vor den Firmen, vor den Professoren an der Hochschule und einfach vor, anderen Leuten.
Also es sind auf jeden Fall verschiedenste Aufgaben, die da wahrgenommen werden. Es ist eben wie wahrscheinlich in einem kleinen Betrieb. Da gibt es auch Kaufleute, da gibt es dann auch diejenigen, die Kosten quasi kalkulieren, die nachher an einer Stelle dann aber auch Planung machen. Das sind jetzt nicht unbedingt Ingenieure, sondern irgendwo mehr Leute mit ein bisschen gerade solchen betriebswirtschaftlichen Fähigkeiten. Das heißt, damit kann man bei euch sehr wohl auch mitmachen. Es muss nicht ein Dippel-Ingenieur, also gibt es ja nicht mehr, aber keiner sein, der immer im Studium jetzt auf den Ingenieur oder auf den auf den Engineering-Bereich irgendwann dann.
Wie ich schon gesagt habe, das Allerwichtigste ist praktisch Motivation. Alles Weitere kann man sich dann dadurch beibringen und wird auch von uns gezeigt. Also wenn sich jemand dann handwerklich noch als begabt rausstellt, kann er auch bei der Fertigung dann mithelfen. Also das ist gar kein Problem. Und also da kann man praktisch viel mitnehmen in jedem Gebiet. Sie haben vorher was von Fakultäten geredet, die verschiedenen. Im Endeffekt ist es ein riesen interdisziplinäres Projekt aus allen Instituten. Wir haben wahrscheinlich so gut wie aus jeder Fakultät an der Technikhochschule immer auf jeden Fall und auch von der HNU Studenten im Projekt, die auch verschiedenst eingesetzt werden. Natürlich ist jemand, der praktisch Elektrotechnik zum Beispiel studiert, in der Elektrotechnik prädestiniert. Aber wie man vielleicht an mir sieht, trotz meines Elektrotechnikstudiums mache ich ja auch praktisch viel Organisation und Verwaltung und somit, da, wo man Interesse dran hat, sich hinzuentwickeln, gibt auch Einstein Motorsport einem die Möglichkeit, das zu tun.
Das heißt, über die lange Zeit sind auf jeden Fall schon sehr, sehr viele Studenten, die aktiv gewesen sind und dort mitgearbeitet haben. Jetzt über die verschiedenen Jahre sind ja wahrscheinlich dann auch immer mal wieder verschiedene vielleicht auch Ansätze, verschiedene Konzepte irgendwie verfolgt worden. Ist das bei euch alles so noch dokumentiert, dass ihr im Prinzip da auch eine Historie habt? Also zum Beispiel, welche Technologie wurde diskutiert oder welche Erfahrungen wurde gemacht? Weil wenn so ein Projekt, das im Prinzip mit einem so häufigen Wechsel auch irgendwo dann zu tun hat, ist natürlich die Frage, ob nicht auch wieder sagen wir, Erfahrungsgewinn oder so irgendwo verloren wird, ob man nicht an der Stelle vielleicht auch das ein oder andere Mal denkt, Mensch, da könntest du die fragen, wie haben die das damals gelöst oder haben die damals schon den Ansatz gewählt oder warum haben die das so und so entwickelt oder sich dabei gedacht? Habt ihr da irgendwie auch so eine Historie oder dann auch noch eine Möglichkeit, eben so mit älteren, inzwischen ausgeschiedenen Semestern Rücksprache zu halten? Gibt es dann
Ja, also von der Dokumentation her, beziehungsweise fangen wir mit den Ansprechpartnern an. Mhm. Im aktuellen Vorstand tatsächlich noch zwei Gründungsmitglieder dabei, die von Anfang an dabei waren. Mhm. Leider muss man sagen, dass durchaus gerade am Anfang praktisch mit der schieren Aufgabe überhaupt mal eine Basis zu schaffen, dass man so ein Auto baut, noch nicht so viel Zeit in Dokumentation gesteckt wurde, aber sich nach und nach verbessert hat und jetzt auf einem verdammt guten Stand ist. Also man kann erwarten, dass in Zukunft dann die Leute auch in praktisch in unserem System nachschauen können, was man gebaut hat. Der größte Zeitzeuge aus den vorherigen Saisons sind natürlich die Autos, die noch rumstehen. Es sind praktisch noch alle Autos vorhanden, mehr oder weniger, die teilweise bei Sponsoren, aber bei auch früheren Alumni dann praktisch stehen. Mhm. Und an sich weiß man schon, hat man schon noch Kontakt zu früheren Studenten, die einem sagen, so oder so kann man das machen, die durchaus auch praktisch ab und zu Schulungen machen und den Leuten helfen, den neuen, der nächsten Generation praktisch wieder erfolgreich Konzepte auszuarbeiten und einen erfolgreichen Rennwagen zu bauen. Also es ist durchaus eine sehr coole Community.
Aber ihr habt auf jeden Fall schon immer so einen Übergang, dass im Prinzip die Alten, die Neuen wieder ein bisschen einlernen, genau. Einphasen. So das, was ich gerade gefragt habe, auf jeden Fall kein Wissen wirklich verloren geht, sondern dass es im Prinzip immer eine konstante Wissensbewahrung und da ist, dass die da ist und dann eben auch immer wieder neue Ideen natürlich auch hinzukommen. Sind eigentlich dann auch Dozenten in irgendeiner Weise damit dabei oder Professoren oder ist es wirklich, dass ihr ganz alleine entwickelt, ganz alleine auch bestimmt, was ihr macht oder gibt es da jetzt den einen oder anderen Dozenten, der euch da auch ein bisschen ja, steuert oder vielleicht mal hilft oder auch mal reinspricht, vielleicht nicht unbedingt, was man sich so wünscht?
Wie also das muss man vielleicht ein bisschen unterscheiden. Also in der technischen Entwicklung sind wir total frei. Also wir bestimmen die komplette technische Entwicklung von unserem Auto, ja, sei es gut oder schlecht. Ja. Von der Verwaltung her haben wir durchaus mit einigen, sogar ziemlich vielen Professoren Kontakt in der Hochschule. Wir haben erstmal einen Professor, der für uns verantwortlich ist von der Hochschulseite, der mit uns auch auf die Events fährt, der praktisch so ein bisschen die verantwortliche Person von der Hochschulseite ist. Und zusätzlich auf der technischen Seite arbeiten wir mit vielen Profs zusammen über Studienarbeiten und technischen, also dass man durchaus Feedback einholt über Konzepte und mit Instituten zusammenarbeitet, um einfach ja, möglichst wenig Fehler zu machen in der Entwicklung. Weil das System ist hochkomplex, gerade in den letzten Jahren geworden und da braucht man durchaus Unterstützung von Professoren und die bekommt man auch und kann dann praktisch ja, danach fragen, wenn man Fragen hat bei seiner Baugruppe. Und hier rede ich dann auch wirklich einmal quer durchs Feld, über, von Maschinenbau, Fahrzeugtechnik bis Elektrotechnik, aber auch durchaus in den ganzen Verwaltungssachen und sowas hat man viele Ansprechpartner in den Hochschulen, mit denen man zusammenarbeitet.
Ja, also wir hatten schon gesagt, es sind auf jeden Fall Studenten und Studentinnen, glaube ich, sind auch dabei. Also es ist nicht nur ein Projekt für Jungs, zum Beispiel bewusst auch vor Betriebswirtschaftlerinnen gesagt, sondern es ist wirklich ganz geschlechtsunabhängig. Und auf jeden Fall, ihr habt von der Hochschule Ulm und von der Uni Leute mit an Bord. Sind sonst noch irgendwie von anderen Hochschulen oder anderen?
Also durchaus könnten von anderen Hochschulen Leute mitmachen, aber das ist ja dann eine örtliche Frage. Also wenn jetzt jemand aus einer anderen Stadt kommt, das wäre natürlich unpraktisch. Aber zum Beispiel bei dem neuen Team, das ich später noch mehr ein bisschen zu dem Driverless und autonomen Sachen, Leute, die Software entwickeln, die können auch von anderen Hochschulen kommen und damit tatsächlich Mitglieder, die tatsächlich aus anderen Hochschulen kommen, die früher mal in Ulm waren und somit Kontakte noch pflegen und deswegen, also ist auch örtlich unabhängig, könnte man sagen, aber die meisten Studierenden sind tatsächlich hier in Ulm an der Hochschule.
Ja, und also wenn jetzt jemand zum Beispiel, der also so rein von der Idee zum Beispiel ein duales Hochschulstudium macht und zum Beispiel im Betrieb in Ulm tätig ist und dann an der Berufsakademie oder dualen Hochschulstudium Hochschule irgendwo zum Heidenheim oder Ravensburg ist, könnte der sich bei euch auch melden? Also ich frage, weil wir nämlich genau auch im Betrieb Studenten haben, auch sehr technisch interessierte, gute Leute. Wäre das zum Beispiel auch eine Möglichkeit, dass jemand sich so ein DH-Student, Dual-Hochschulstudent dann...
Ja, durchaus, aber diese Hochschulen, die Sie gerade gewählt haben, die haben selber auch Formula Student Teams.
Ah ja,
also
okay.
Also vielleicht ist es dann interessanter, bei denen mitzumachen. Mhm. Durchaus hat die Hochschule Ulm auch viele duale Studenten und wir haben auch duale Studenten im Team, also das kann man auch machen, also das ist überhaupt gar kein Hinderungsgrund. Tatsächlich ist der aktuelle, also für einige aus der Teamleitung und auch aus der Projektleitung tatsächlich auch duale Studenten, also das ist kein Hindernis. Aber wie gesagt, wenn Leute von der DHBW Stuttgart zum Beispiel kommen, würden die wahrscheinlich eher bei dem Formula Student Team dort mitmachen.
Okay, ja, das ist nachvollziehbar. So, alles in allem, wie viel seid ihr aktuell, also gerade vor den aktuellen Wagen, auf denen wir noch zu sprechen kommen, auf den AL 2020, steht nur vor 2020, AL wie Albert Einstein.
Genau.
Das auf jeden Fall, wie viele sind jetzt bei dir denn so in dem Projekt drin? Also wie viele Personen quasi musst du steuern oder musst du an der Stelle eben einsetzen?
Also in der aktiven Mitgliederliste haben wir ungefähr 60 Leute, die sich halt verschieden aktiv natürlich beteiligen. Jeder Student kann selber sagen, wie viel Zeit in unser Projekt investiert. Wirklich aktiv würde ich mit ungefähr 40 Leuten rechnen, denen man regelmäßig Aufgaben gibt, die sich in Teamsitzungen zusammentreffen. Wir sind in verschiedene technische und organisatorische Teams unterteilt und die man halt dann genau managen muss praktisch, dass man halt am Ende den Rennwagen rausbekommt. Das ist die Herausforderung einer jeden Saison.
Mhm. Dann, Thema, also ihr baut seit 2006 Autos. Jedes Jahr haben wir gesagt, ein neues Auto. Und ja, wir sollten vielleicht kurz ein bisschen erklären, die Formula Student, da seid ihr aktiv. Die Formula Student, seit wann gibt es sie auch? Seit 2006?
Ich glaub, das vorher die gesagt, hat schon ein bisschen Zeit, ältere Wurzeln. Also älter. Schon 1982 in Amerika, in Michigan, wurde somit das erste Formula Student Event ausgetragen von der Automobilorganisation damals dort drüben. Und erst, also ich muss mich täuschen, in Deutschland war das erste Event 2006 dann am Hockenheimring. Aber es gab schon ein bisschen früher in Österreich, glaube ich, Events in Europa. Aber ja, also gegründet wurde es schon 82 in Michigan damals. Und jetzt so die Formula Student, die jetzt wir hier praktisch dann so, wie wir sie jetzt kennen, hat sich dann in Deutschland erst 2006 etabliert. Genau. Und die Grundideen der Formula Student, also erstmal ist es der größte Konstruktionswettbewerb der Welt. Ich sage noch studentisch jetzt mal dazu, nicht, dass sich irgendjemand auf die Füße dreht, mit knapp 20.000 Studierenden weltweit. Und man kann damit rechnen, dass zum Beispiel in Deutschland an jeder Hochschule, mit der was zur Technik gemacht wird, auf jeden Fall auch ein Formula Student Team gibt. Also ich würde in Deutschland mit knapp 50 Formula Student Teams rechnen, die es allein in Deutschland gibt.
Das ist schon eine ganze Menge, ne?
Also in jeder Stadt auf jeden Fall, wo auf jeden Fall irgendwas technisch gemacht wird, kann man auf jeden Fall mit einem Formula Student Team rechnen. Und das Ziel ist, dass Studenten praktisch einen Rennwagen selber entwickeln, konstruieren und fertigen, selber die Finanzierung von dem Wagen sicherstellen, mit dem Kontakt zu Firmen und Sponsoring, selber ausorganisieren, den Rennwagen baut und damit aufs Event fahren. Und was es so zu dem größten studentischen interdisziplinären Projekt machst, die es auf jeden Fall gibt. Also das gerade wenn man unterwegs ist, auch zu anderen Hochschulen fährt und auf die Events spätestens, letztes Jahr am Hockenheimring waren über 3.500 Studenten da, von über 120 Teams. Und es gab noch viel mehr Bewerber aus aller Welt, die auch hierher kommen wollen auf dieses Event. Generell muss man auch dazu sagen, es gibt über 20 Events weltweit. Es gibt auch ein Event in Österreich. In Italien waren wir letztes Jahr, in Spanien, das immer dort an der Formel-1-Strecke ausgeführt wird. Also zum Beispiel in Spanien war es eben der Circuit, also in Barcelona die Formel-1-Strecke und in Deutschland eben am Hockenheimring. Und da findet das Event dann statt. Und da trifft man sich dann auch mit der ganzen Community, 1000 Studenten zusammen, die halt dieses ganze Jahr fleißig an den Rennbahnen gebaut haben. Also ist schon ein unglaublich cooler Spirit und die Leute, die sich da treffen, also ist echt.
Und die verschiedenen Hochschulen, man kennt sich, glaube ich, auch untereinander, man hat auch sonst, glaube ich, ein bisschen Austausch, Know-how wahrscheinlich sogar transferen in gewisser Weise, auch wenn es Mitwettbewerb ist. Also wenn ich das so richtig weiß und auch, ich habe vorversehentlich Marc gesagt, natürlich, weil letztes Jahr war der Marc auch da, seid ihr auf jeden Fall da mit verschiedenen anderen Hochschulen relativ gut vernetzt und ja, man trifft
sich mal
und
man testet. man sagt ja praktisch Wettbewerb. Ja. Es ist ein Wettbewerb. Es ist auch ein bisschen so das Ziel, dass man zeigt, wie gut sein Konzept ist, wie gut man gearbeitet hat. Aber es ist praktisch eine unglaublich freundliche Umgebung. Also man hilft sich gegenseitig auf dem Event, wenn andere Teams das brauchen, hilft man sich aus, man tauscht sich untereinander aus. Gerade in der Entwicklung sagt, hey, wir machen das, schaut mal das an. Und da ist man, wir sind jetzt hier in der Nähe mit den Formula Student Teams, zum Beispiel aus Augsburg, Heilbronn, bis runter am Bodensee nach Konstanz. Oder bis nach Karlsruhe hoch, eigentlich ganz gut vernetzt. Man kennt sie untereinander ab und zu. Trifft man sich auch, kommt man vorbei, grillt zusammen, schaut mal über das neue Auto drüber. Und also das ist ein sehr reger Austausch auf jeden Fall, was ja auch praktisch nur förderlich ist für die Entwicklung der gesamten Formula Student.
Ja.
Weil es lebt vom Austausch. Wir werden ja alle gemeinsam besser, das ist so das Ziel. Das ist unser Mission Statement, unser neues von unserem Verein, so Become Professional, weil wir uns selber weiterentwickeln wollen dabei. Mhm. Und somit ist Austausch absolut essentiell. Gemeinsam besser werden ist so das Motto und das merkt man auch auf Event. Das ist eine unglaublich freundliche Atmosphäre. Wenn im anderen Team irgendwas kaputt geht, hilft man, da schaut man, dass es wieder läuft. Und genau, also es ist sehr, sehr gut vernetzt auch.
Ja, kriegt ihr für gerade jetzt zum Beispiel so ein Event oder für irgendwelche sonstigen Reisen dann auch seitens der Hochschule A finanziell, B zeitlich im Sinne von Erstattung von Zeit oder Anrechnung irgendeiner Weise da was gut geschrieben oder fürs Studium irgendwo ein paar Punkte extra oder wie ist das oder läuft das
für leider noch nicht separat? Also tatsächlich ist es also von Hochschule zu Hochschule sehr unterschiedlich. Es gibt manche Hochschulen, die da sehr viele Punkte, Leistungspunkte tatsächlich vergeben für ein Engagement in der Formel Student, viele auch nicht. Wir können aktuell dazu, dass wir noch keine haben. Aber ja, klar wäre es schön, wenn man teilweise das Bild verbinden könnte. Das kann man unter anderem durch Studienarbeiten zum Beispiel, die kann man bei Einstandenden absolvieren. Aber ansonsten ja, muss man das komplett neben Studium machen. Finanziell werden wir tatsächlich nicht unbedingt von der Hochschule unterstützt, aber praktisch von der verfassten Studierendenschaft. Mhm. Also weil wir ein Studentenprojekt sind, da gibt es durchaus, man könnte auch von der Hochschule sagen, praktisch eine finanzielle Unterstützung, dass wir das alles machen können, so wie wir es machen. Aber auf jeden Fall sind wir auch auf unsere Sponsoren natürlich angewiesen, auf die ganzen Unterstützung mit Materialien, technischen Know-how und natürlich auch finanziell.
Mhm. Ja. Gut, Karl, ich denke, wir haben schon ein bisschen einen Überblick gegeben. Ich würde sagen, wir spielen dann zwischendrin einfach mal Musiktitel und ich habe ein bisschen was rausgesucht, was so bei Halbig, New Halbig, eigentlich ganz gut passt. Precious Wilson mit dem Titel Racetrack. Hier ist Precious Wilson. Titel ist ungefähr von 1979 oder 80. So, da sollte noch ein Jingle kommen, lief aber nicht los, macht aber auch nichts. Ja, wir sind zurück bei der Plattform Radio Free FM. Wir sprechen heute über Einstein Motorsport. Bei mir ist der Karl Wiesmeier zu Besuch, der Projektleiter von Einstein Motorsport, der aktuelle Projektleiter. Ja, wir haben über Einstein Motorsport gesprochen. Wir haben in Kürze auch ein bisschen was über die Formula Student gesprochen. Karl, aktuell, ja, Corona natürlich auch für euch wahrscheinlich ein Vorkommnis oder eine Gegebenheit, die euer Projekt sicherlich auch etwas erschwert. Der AL20, der jetzt eigentlich in diesem Jahre hätte fahren sollen, der auch gebaut wurde oder wird, ist natürlich jetzt quasi in Zeiten von Corona wahrscheinlich auch nicht so vorangekommen, wie es hätte sein sollen. Wie ist denn bei euch gerade mit dem AL20 so der aktuelle Status? Also eure Projektarbeit wird wahrscheinlich seit Februar oder so wahrscheinlich auch nur sehr, sehr mühselig, weil es gar nicht funktionieren und laufen. Oder wie ist das?
Also generell, ich überlege, ob ich anfangen soll. Also in der Entwicklung vom AL20 hat es erstmal so unbedingt nicht geschadet. Unser letzter Verbrenner ist praktisch eine abgedatete Version von unserem AL19, wo man die letzten Fehler aus dem Konzept rausgenommen hat. Und wir sind schon recht früh in die Fertigung gestartet. Und zwar im Dezember haben wir schon angefangen, das Chassis zu bauen und sind da bis Mitte März, wo der Lockdown wirklich losging und wir auch praktisch unsere Räumlichkeiten an der THU alle zugemacht haben, schon recht weit gewesen. Daran ist natürlich jetzt die letzten 4 Monate gar nichts weitergegangen. Jetzt langsam in kleinen Gruppen bis 2 bis 3 Leuten dürfen wir wieder und werden versuchen, den bis zum Sommer fertig zu bekommen. Mhm. Generell muss man sagen, dieses Jahr sind leider alle Events abgesagt worden. Wir wären tatsächlich auf 3 Events gewesen in dieses Jahr in Tschechien, Österreich und Deutschland, wenn ich mich alles täuscht, wären wir dabei gewesen. Ja, ist sehr schade, also vor allem um die Events und auch für die Mitglieder, weil das ist einfach so für die ganze Arbeit so eine schöne Belohnung, wenn man dann endlich mit dem fertigen Rennwagen aufs Event fahren kann. Unser aktueller Plan ist, dass wir nächstes Jahr mit dem AL20 dann in dem Fall auf die Events fahren. Und ja, wie vorher schon erwähnt wurde, sind wir auch aktuell dabei, ein Elektroauto zu entwickeln. Und mit der Entwicklung fürs E-Auto haben wir auch schon die Saison begonnen. Einfach weil die Materie so komplex ist und das eine riesen Herausforderung ist, ein E-Fahrzeug zu konzipieren und zu bauen. Vor allem, weil wir uns auch damit nicht auskennen. Nach 14 Jahren Verbrennerbau ist es halt ja einfach eine riesen Herausforderung. Somit haben wir dann zeitgleich mit der Fertigung vom AL20 auch mit der Entwicklung von unserem ersten E-Auto, dem AL21, begonnen. Und sagen wir es mal so, da war auf jeden Fall Corona schon dann sozusagen eine Hilfe,
ja,
weil die Leute daheim saßen und wenig zu tun hatten. Und das ganze Entwicklungsjahr kann man eh alles online machen. Also haben wir dann recht schnell gute Online-Tools gefunden, um uns umzuorganisieren. Wir haben moderne Tools genommen wie Slack und Discord, um miteinander zu kommunizieren und haben dann recht schnell ein Konzept gemacht, wie wir jetzt diese Corona-Zeit nutzen, um mit dem E-Auto weit zu kommen. Und wenn ich jetzt so an die Monate zurückkomme, waren wir verdammt effizient. Wir haben viel geschafft bekommen und ja, so traurig wie das ist, auch dass wir dieses Jahr auf keine Events fahren, ist sozusagen eine Hilfe, weil wir im Sommer dann nicht 2 Monate in Europa rumtouren mit dem AL20 und somit noch mehr Zeit für das Elektroauto haben.
Mhm. Eigentlich ähnlich wie in der Formel 1, da gilt ja auch, die Saison beginnt verspätet, jetzt am Wochenende, und die Technologie, die eigentlich im nächsten Jahr hätte kommen sollen, wird ein bisschen nach hinten geschoben, und mit der aktuellen Technologie wird im nächsten Jahr auch noch gefahren. Das heißt, das ist alles ein bisschen aufgehoben, aufgeschoben ist nichts aufgehoben. Das heißt, auf jeden Fall, ihr werdet das Auto, was aktuell hätte fahren sollen oder auch aktuell eben in der Fertigstellung ist, auf jeden Fall nutzen. Es ist nicht für die Katz sozusagen gebaut oder
also
sonst oder für die
Formel Museum. Hat da praktisch drauf reagiert, wie auch die Formel 1, und hat praktisch die das Reglement um ein Jahr verschoben. Mhm. Das heißt, den Verbrenner, den wir aktuell bauen, der ist dann auch noch regelkonform nächstes Jahr. Und dann mit dem E- und Driverless-Auto ist praktisch dann auch ein Jahr später der Start für 22 geplant. Aber warum bauen wir den? Wir wollen den jetzt schon bauen im kommenden Wintersemester. Warum? Weil wir haben die Möglichkeiten bei Sponsoren auf Test-Events das Auto schon mal praktisch zu testen und unser Konzept fürs E-Auto zu testen, um praktisch dann aufs Jahr drauf ein funktionierendes E-Fahrzeug zu haben. Mhm. Da kommen auf jeden Fall Schwierigkeiten auf einen zu, wissen wir auch mit dem Kontakt zu anderen Teams. Große Herausforderungen sind vor allem die Batterie, die wir selber bauen müssen. Also das ist von der technischen Abnahme her ein großes Problem, also ein sehr, sehr komplexes Reglement, und auch generell der Systemaufbau, gerade in Elektrik wird so komplex, dass wir da auf jeden Fall die Zeit brauchen werden, bis wir auf ein richtiges Event fahren, dass wir ein fahrendes E-Auto haben.
Bevor wir gleich auch auf den AL21, auf das Konzept mit dem neuen E-Auto kommen, also vielleicht ganz kurz, der AL20 hat noch einen Verbrennungsmotor, vielleicht sag ganz kurz, was das für ein Motor ist, wo er den herbezieht oder selber oder nicht selber baut, einfach ein bisschen zum technischen Konzept, so dass man auch die Unterscheidung ein bisschen sieht und wir ein bisschen Unterschied dann sehen, was da jetzt zwischen den zwei sich einfach verändert.
Okay, also der AL20 ist praktisch genau ein Verbrennungsmotor. Der Motor, also der Powertrain, besteht aus einem KTM 450 Motor, der sonst in der Duro gefahren wird. Den hat man umgebaut auf 510 Kubik, und vom Reglement her gibt es eine Leistungsbegrenzung. Also generell, die Formel Stun hat ein Reglement, nachdem wir die Rennwagen bauen. Das habe ich vorher vergessen zu erwähnen. Mhm. Das besteht aus rund 120 Seiten, wenn mich nicht alles täuscht. Das vor allem sicherheitstechnische Sachen festlegt und auch ein bisschen Leistungsbegrenzung, aber das halt, ja, dass halt das einfach ein guter Wettbewerb ist und dass auch sicherheitstechnisch alles passt, so könnte man sagen. Dafür ist das Reglement da.
Was wir zwischendrin vielleicht machen, wir geben einfach mal eure Website an, dann können diejenigen, die mal so ein Auto sehen möchten und noch keine Ahnung haben, wie so ein Formula Student Auto aussieht, dann können die ein bisschen nebenbei einfach mal im Internet gucken. Hast du sicherlich eure Website irgendwo gerade mal da?
Also ihr müsst einfach einstein-motorsport.com eingeben. Sollte leicht zu finden sein, also Einstein wie Albert Einstein-motorsport.com, und dann seid ihr schon auf unserer Website. Wenn ihr dann auf Rennwagen geht, sieht man auch ein Foto von den alten, da gibt es technische Daten dazu und auch zu den Teams und auch wo generell, um was bei der Formula Student geht und auch was unsere Unterstützer sind und wie man Mitglied werden kann oder Sponsor werden kann, steht alles auf unserer Website. Genau. Also deswegen beim Powertrain, ich habe angefangen, ein KTM 450 Motor, ist ein Einzylinder, der meistens eben mit Super Plus oder Super läuft. Den haben wir selber umgebaut auf Ethanol, ja, das ist ein bisschen mehr Rennsportkraftstoff, könnte man sagen. E85 würde man an der Tankstelle kriegen, das ist genau das. Und Dadurch, dass man praktisch in der Ansaugluft eine Leistungsbegrenzung hat, da hat man einen Restriktor drin, jetzt für die Techniker mit 19 mm, muss man auch selber den Motor applizieren, weil er sonst nicht laufen würde, auf jeden Fall nicht mit der Seriensteuerung. Da haben wir zum Glück von Bosch Motorsport die Möglichkeit, Steuergeräte selber zu programmieren und können den Motor somit dann zum Laufen bekommen. Dann unser Chassis ist ein Carbon-Monocoque, das wir komplett selber fertigen. Da sind wir ziemlich stolz drauf, dass wir wissen, wie sowas funktioniert. Also meistens fehlt den Teams das Know-how, dann wird ein Gitterrahmen gefahren. Wir haben zum Glück eine Firma, die uns unterstützt in Kirchheim unter Tech und mit uns zusammen eben unser Monocoque und das Carbon-Aero diese Sachen fertigen. Dann das Fahrwerk ist selbst entwickelt auch. Auch die Federdämpferkinematik dazu. Und dann wird das alles zusammengebaut, selber in unserer Werkstatt. Die ganzen Materialien kriegen wir meistens, müssen wir teilweise selber kaufen oder kriegen wir von Sponsoren gestellt. Und den Kabelbaum von dem Auto wird von der Elektrik dann selber gefertigt. Und dann hat man eigentlich schon mal die Hauptkomponenten von dem Auto. Dann muss man nur noch das praktisch zusammenbauen. Davor ist natürlich viel Vorarbeit nötig. Also es wird alles auf dem Papier natürlich vorkonzipiert, dann in der Software auskonstruiert. Also das Auto, das praktisch in der Werkstatt am Ende steht, gibt es auch komplett in der Software, dass man einfach nachschauen kann, schon ob alles funktioniert, ob alles zusammenpasst, und dann wird das Auto gefertigt.
Ja, insgesamt auf jeden Fall sind es immer ja mehrere Gruppen, mehrere Gruppen, die sich damit befassen, also ich glaube auch mehrere Abteilungs- und
Abteilungs- genau, also es von jedem technischen Bereich, den ich gerade gesagt habe, gibt es praktisch ein eigenes Zugteam, wo das praktisch sich dann mit ihrer Baugruppe beschäftigt. Das waren bis jetzt zum Verbrenner, war das praktisch ein Team, das sich um die Elektrik gekümmert hat, ein Team hat sich ums Fahrwerk gekümmert, eins ums Chassis, praktisch um die komplette CFK, also alle CFK-Teile, Carbon-Teile, genau, Faserbundteile, in dem Fall das Monocoque und das Aero. Und dann ein Team, das sich um den Power- und Drivetrain gekümmert hat, also Motor und Antrieb. Genau, das sind die fünf Teams. Jedes Team hat ungefähr zwischen 5 und 10 Mitglieder. Also meistens um die 5 rum, dann hat jedes Mitglied praktisch eine Baugruppe, die ihm zugeteilt ist, die er praktisch dann also auskonstruiert, sich überlegt und sich dann auch kümmert, wie es praktisch umsetzbar ist. Dann wird es die ganzen Teile zum Fertigen geben, die man zum Fertigen braucht, die Teile, die man kauft, werden gekauft, und dann baut man es zusammen und schaut, ob es denn funktioniert oder nicht.
Ja, der eine oder andere würde jetzt wahrscheinlich noch die Frage stellen wollen, wie schnell eigentlich das Fahrzeug ist. Also wenn man jetzt damit auf dem Hockenheimring unterwegs ist, was so eine Spitzenleistung oder Performance, also sprich, welche Höchstgeschwindigkeit hat so ein Fahrzeug, wie viel PS hat denn so ein Ding? Also ich weiß, es kommt da nicht bei den Wettbewerben drauf an, aber der eine oder andere Freak, der sich für Autos interessiert, fragt
das bestimmt. Ich war selber schon bei einigen Messen dabei, und auch gerade wenn Kinder und so kommen, ist immer die erste Frage, wie schnell es denn fährt. Also das ist so, dass wir ja nicht direkt auf der Hockenheim-Rennstrecke gefahren, sondern es ist ein abgesperrtes Gebiet, wo praktisch dann ein Track gelegt ist und auch natürlich viele Officials neben dabei. Man muss sich immer bewusst machen, dass diese Fahrzeuge, die wir bauen, ein reiner Prototypen sind und überhaupt nichts mit dem Serienfahrzeug zu tun haben. Somit muss man ja auch praktisch bedenken, dass viel schief gehen könnte. Und es geht auch tatsächlich viel schief, wenn man das schon so hört. Studenten bauen an irgendeinem Auto ein Jahr lang, haben sie nur Zeit, also verdammt wenig Zeit, um ein komplettes Auto zu konstruieren, bauen das zusammen und gehen damit auf ein Rennen mit vielleicht 300 bis 400 Testkilometern und fahren dann hier durch die Gegend. Genau. Und somit, also das Auto ist praktisch limitiert durch seine Getriebeübersetzung, würde ich jetzt mal von der Technik her sagen. Das heißt, es könnte maximal 120 km/h fahren. Auf dem Event schafft es höchstens nach dem Acceleration, also nach dem Beschleunigungsrennen. Wenn es durchs Ziel fährt, dann hat es vielleicht so 100 bis 120 km/h. Schneller wird das Auto nicht gebraucht, weil selbst beim Abschlussrennen, die große Disziplin des Endurance, mit 22 Kilometern, ist der Track so gemacht, dass man meistens nicht schneller wie 70 oder 80 km/h wird. Ja. Das heißt, wir sind von der Auslegung her mehr an der Beschleunigung interessiert, wie an der wirklich rausfahrbaren Höchstgeschwindigkeit.
Ja. Wie ist das eigentlich? Gibt es auch verschiedene Reifen? Der Formel 1 ist zum Beispiel das Thema Reifen immer so ein, je nach Witterung und nach Strecke, so eine Wissenschaft für sich oder auch bei anderen Rennsportarten. Gibt es auch dann verschiedene Reifen und verschiedene, oder ist das Einheitsreifen dann, oder was fahrt ihr da?
Also das sind Slicks, die wirklich für einen Rennsport ausgelegt sind. Man hat natürlich auch Reifen für, wenn es regnet, wie hier gerade, hätte man dann auch Regenreifen dabei. Die Reifen sind sehr speziell. Also wenn jetzt jemand schon Fotos von unserem Rennwagen sieht, es ist ja ein sehr komischer Formfaktor. Es gibt viele Teile, die entwickelt entwickelt wurden, speziell für die Formula Student, so über die Zeit, die es jetzt dieses Konzept schon gibt, Formula Student. Und auch diese Reifen sind nur für die Formula Student. In dieser Größe werden die gefertigt, tatsächlich in Amerika von Hand, kostspielig. Und dann werden diese Reifen halten auch nur ungefähr 100 Kilometer. Und da muss man sie auch wechseln, sind sie schon runtergefahren im Rennmodus dann, wenn man das Auto auch nicht ans Limit bringt. Genau, ja.
Das sind eine Frage, die natürlich wahrscheinlich dann alle wirkt, ist, wer darf das Auto denn fahren? Ich meine, da gibt es ja bestimmt den einen oder anderen, der da mal Lust hat, was weiß ich, sich auszuprobieren und mal selber reinzusitzen. Aber das kann ja auch nicht, wenn es Team 60 Leute sind, jeder tun, sondern
genau.
Also, der Fahrer ausgewählt, glaube ich.
Ich würde jetzt, da ich ja auch die für die Verwaltung zuständig bin, würde ich jetzt erstmal sagen, dass es erstmal ein versicherungstechnisches Problem ist. Mhm. Also die Fahrer sind tatsächlich versichert mit so einer Rennsportversicherung, falls was passiert. Also man kann sich jetzt schon vorstellen, ein selbstgebauter Prototyp, der auf einer Rennstrecke rumfährt, als Versicherung praktisch eine Katastrophe. Also da würde dich ja keiner versichern. Also gibt es eine Rennsportversicherung. Wer tatsächlich Fahrer von der Saison wird, das wird ein bisschen über Auswahl gefahren. Man geht Kartfahren zusammen, schaut, welche Leute schon mal grundsätzliche Veranlagung haben, dass sie den Wagen schnell und gut durch die Kurven bringen. Und was tatsächlich noch dazu gehört, wie ich jetzt schon mehrfach erwähnt habe, dass es ja ein richtiger Prototyp ist, ja, der nicht immer rund läuft, braucht die Person, die fährt, auch zwangsläufig ein bisschen technische Grundidee von dem Fahrzeug, damit es dann im Zweifelsfall im Rennen weiß, wenn das Auto irgendwas Komisches macht, woran es liegt.
Dass auch ein bisschen Feedback geben kann.
Genau, also selbst wenn jetzt jemand kommen würde, sagt, er ist ein guter Fahrer, ja, das würde jeder wahrscheinlich jetzt von sich behaupten, aber er würde sagen, er wäre ein guter Rennfahrer und er würde ins Auto setzen, das würde ihm nur so lange bringen, wie das Auto zuverlässig läuft. Das tut es tatsächlich ziemlich oft, aber falls was ist, muss der Fahrer praktisch schnell reagieren können und somit sind es auch oft technische Leute, die den Fahrer machen, obwohl es vielleicht gewichtstechnisch nicht optimal ist, aber praktisch die das durch das 22 Kilometer Rennen das Auto gut durchbringen. Bei den anderen Disziplinen hat man durchaus mehr Fahrer.
Wobei es kommt ja dann nicht auch wirklich auf die Schnelligkeit an. Also es würde, wenn ich in Lewis Hamilton reinsetzen würde, dann würde der wahrscheinlich bei den Geschicklichkeitstests und auch nicht, ja, der würde vielleicht, weil er fahren kann, kriegt sein, aber es ist jetzt nicht so, dass es auf die Endgeschwindigkeit des Fahrers ankommt, weil andere Wettbewerbsbedingungen eigentlich herrschen. Ne? Also das ist nicht ganz so das
Wichtige. Also an sich ist es ein Konstruktionswettbewerb, genau. Mhm. Also jetzt erstmal nochmal kurz zu den Disziplinen, die es in der Formel Student auf dem Event praktisch gibt. Also wir haben, es ist unterteilt zwischen dynamischen und statischen Disziplinen. Dynamisch ist da, wo das Auto tatsächlich bewegt. Da haben wir ein Beschleunigungsrennen. Da haben wir Skiphead, das ist eine Fahrwerksdisziplin. Da fährt das Auto eine ziemlich enge liegende 8.
Ja.
Und so schnell wie möglich. Im Extremfall bricht das Auto dann also halt aus und dann weiß man, wie gut praktisch das Auto auf der Straße liegt. Dann hat man einen Autocross, das ist praktisch dann die Strecke vom Abschlussrennen. Da fährt man dann aber auf der Strecke eben nur 2 Runden und je nachdem, wie schnell man war, ist man dann in der Startorder fürs Abschlussrennen dementsprechend platziert, dass immer die gleich schnellen Autos gegeneinander fahren. Und dann am Sonntag von jedem Event, am letzten Tag, ist dann das die wichtigste Disziplin, auch punktetechnisch, das 22-Kilometer-Rennen. Wie man sich jetzt wahrscheinlich schon denken kann, ist das tatsächlich eine ziemliche Herausforderung, einen Prototypen 22 Kilometer auf Volllast durchfahren zu lassen, weil er so viel schief gehen kann. Selbst kleine Sachen, dass ein Kabelbruch ist in der Elektrik oder irgendein Schlauch von irgendwas runtergeht oder halt irgendwas nicht funktioniert, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Und ja, da schaffen es dann auch nicht nur, also nicht alle Teams ins Ziel im Endeffekt. Und deswegen lässt man die guten Teams ein bisschen gegen die guten Teams fahren, schlechten gegen die schlechteren. Dazu muss man jetzt sagen, dass wir uns wieder auf die Schulter klopfen können. Wir haben es geschafft, letzte Saison am Hockenheimring und in Spanien unseren Endurance durchzufahren. Mhm. Und auch es gibt noch eine Wertung für die Effizienz. Also wer am wenigsten Sprit braucht, im Verhältnis zu einer guten Geschwindigkeit. Auch da konnten wir einen ersten Platz holen in der Fuel Efficiency. Also ja, dieses 22-Kilometer-Rennen abzuschließen, ist eine echte Herausforderung und so das Ziel von jedem Team. Also wenn man durchgefahren ist, dann sind meistens auch die Leute ziemlich happy dann auf dem Event.
Gibt es denn eigentlich auch was zu gewinnen? Also sprich, derjenige, der dann, am Ende vorne steht, gewinnt der einen Blumentopf oder gibt es dann wirklich ein Preisgeld oder irgendwo was Größeres?
Also es geht erstmal um die Ehre natürlich. Es gibt Pokale, wir haben letztes Jahr welche bekommen für einen dritten Platz overall in Spanien und auch unseren Fuel Efficiency Sieg. Es gibt Pokale, es gibt Preisgeld, Gelder, die aber die praktisch die man dann bekommt, je nachdem wie man platziert ist. Am Hockenheimring sind es bis zu ich muss mich nicht genau festlegen, 2.000 oder 3.000 Euro sowas, wenn man gewinnt. Mhm. Aber ja, es geht ja praktisch dann um den Wettbewerb, dass man gut ist. Die ganzen Teams sind am Ende bei der Abschlussveranstaltung dabei und man feiert praktisch miteinander. Und genau, darum geht es dann, glaube ich, schon eher wie mhm. die Preisgelder oder was man dafür bekommt.
Ja.
Und man kann dann sagen, ja, das unser Konzept, Gesamtkonzept war gut, es war zuverlässig. Wir haben einen schnellen Rennwagen gebaut, der alles gut geschafft hat. Ich glaube, das ist tatsächlich so der Ansporn von den meisten Leuten.
Ja, und natürlich die Freude einfach auch an den Dingen und der Teamgedanke, also ein Team da irgendwas zu rein, macht natürlich auch Spaß. Also letztendlich, wer jetzt wirklich glaubt, irgendwo, nein, also es gibt nichts zu gewinnen, es ist nicht wie Motorsport, wo man dann weiß ich nachher irgendwo im Profisport, das ist was ganz anderes.
Da hat man ganz andere Erwartungen.
Ganz andere Erwartungen, ja. Genau. Ja, aber so ein bisschen Motorsportinteresse habt ihr dann meistens wahrscheinlich schon auch.
Also wir haben also durchaus Leute im Team, die das wahrscheinlich vorrangig sogar wegen Motorsport machen, manche weniger, aber im Endeffekt haben alle das gleiche Ziel, eben diesen Rennwagen zu bauen. Die Hauptmotivation vieler Leute ist einfach auch die persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Man kann hier was umsetzen, was man im Studium gelernt hat, was praktisch mal anwenden, direkt hier eben in so einem Rennwagen. Aber natürlich haben auch Leute, die durchwegs Interesse am Motorsport haben. Ich sag mal, das ist das Nächste, was neben professionellem Motorsport gibt. Es hat an sich eigentlich erstmal nichts mit Motorsport zu tun, ist ein Konstruktionswettbewerb, aber man baut halt einen Rennwagen. Somit ist man auch durchaus, wenn man denn in Rennsport will, sei es natürlich der heilige Gral Formel 1, aber auch ADAC GT Masters oder sonstige Rennserien, ist man durchaus auf den richtigen Weg dahin zu kommen, weil man schon hier in den Basics anfängt. Und man muss schon sagen, dass wir schon dafür recht professionell unterwegs sind, was auch die ganzen Datenauswertungen geht. Man kann da wirklich viel machen und das ist dann schon verdammt nah an dem tatsächlichen Motorsport dran. Also auch, was wir für Komponenten verwenden und ja, also das ist schon das Nächste, was es gibt dann.
Sehr schön. Gut, dann spielen wir nochmal wieder Musik. Roadrunner von 1980 ist der Titel auch. Max Werner spielen wir. Und der ist lang, ungefähr 3 Minuten da, 3:50. Da sind wir wieder zurück in circa 3-4 Minuten.
Willkommen bei Radio Free FM. Heute die Sendung Die Plattform mit Einstein Motorsport. Heute zu Gast Karl Wiesmeier. Ach, warte kurz, bin ja ich. Also mit mir halt. Ja. Scusi, ich wollte die Anmoderation machen. Deswegen haben wir das jetzt so gemacht.
Ja, super, perfekt. Ja, Karl, wir hatten es gerade schon. Also wir haben über Motorsport oder beziehungsweise über den AL20 gesprochen. Wir haben aber auch schon gesagt, es gibt einen AL21, der dann in Arbeit ist oder parallel schon entwickelt wird. Mhm. Kommen wir also zum Projekt. Das heißt, der AL21 mit Elektro und mit autonomem Fahren. Erzähl, wie das so alles gedacht ist, an was ihr arbeitet und wo eben da an der Stelle vielleicht auch die Herausforderung liegen. Erzähl mal, was da gerade so
kommt. Die Herausforderung ist, glaube ich, generell einfach der komplette Wechsel des kompletten Antriebsstrangs, ja, von Verbrenner auf E. Wir haben gewisse Erfahrungswerte, wie man ein Chassis baut oder ein Fahrwerk, aber das war es dann auch schon, was wir praktisch mitnehmen können in das neue Projekt. Und das ist halt einfach schon generell erstmal die komplette Herausforderung. Ist eine neue Materie, man muss sich mit dem neuen Ding beschäftigen, mit dem kompletten Antriebsstrang, die praktische Energiespeicherung im Auto. Es gibt verschiedene Herausforderungen. Dafür haben wir erstmal neue Teams gegründet. Also wir haben jetzt ein Subteam, das kümmert sich um die Batterie. Dazu später mehr noch technisch. Ein Team, das kümmert sich um HV, also um die High-Voltage-Sachen, um die praktisch sicherheitstechnisch viel beachtet werden muss. Dann die komplette Steuerung vom Fahrzeug, die Low-Voltage. Und zusätzlich soll der Rennwagen auch autonom werden. Da gibt es ja praktisch viele Herausforderungen, wie man das Auto praktisch elektronisch steuern kann. Aber auch die ganze Software, beziehungsweise auch die ganze Erkennung von der Rennstrecke, dass das Auto da autonom fahren kann. Das sind jetzt so mal die größten Herausforderungen der Elektrik. An sich müssen wir natürlich auch im Chassis viel verändern. Man muss ja irgendwo eine Batterie unterbringen. Die muss man nach dem Reglement extern vom Fahrzeug laden. Und dadurch, dass wir als Antriebskonzept Radnabenmotoren fahren wollen, das muss man sich so vorstellen, dass praktisch die elektrische Maschine in der Felge sitzt und direkt das Rad eintreibt, hat auch das Fahrwerk sozusagen eine extreme Herausforderung, dass das auch praktisch dort untergebracht werden kann. Und somit hat jedes Team eigentlich eine riesen Herausforderung. Wir haben am Anfang dieser Saison schon, also letztes Jahr im Oktober, Recruiting gemacht, nur für das E-Fahrzeug, haben da viele Leute damit begeistern können, das Team ist stark gewachsen dann und die Leute haben auch dann gleich angefangen, sich damit überall gut einzuarbeiten, obwohl wir praktisch angefangen haben, komplett ins Blaue rein zu entwickeln. Natürlich sieht man bei anderen Formula 2 Teams schon länger E-Fahrzeuge bauen, ungefähr in welche Richtung es geht, ja, was gibt's für Antriebskonzepte, sowas, das ist natürlich auch viel Kommunikation mit anderen Teams, aber im Endeffekt hat man ja von null den anfangen müssen. Und jetzt nach nach bald einem Jahr Entwicklungszeit ist eigentlich recht klar, wo es hingeht. Ich kann mal ein paar so Daten aufzählen. Mhm. Also zum Beispiel, das Chassis wird wieder ein Carbon-Monocoque werden, das ist klar. Das Fahrwerk hat eine neue Kinematik bekommen, ein neues Federdämpfersystem wird gefahren werden und der Antrieb ist eine elektrische Maschine mit 35 kW in jeder Felge hinten. Das heißt 70 kW auf der Hinterachse, was verdammt viel Leistung ist, so viel hatten wir im Verbrenner nie.
Das heißt, beschleunigt noch mehr.
Ich habe vorher gar nicht erwähnt, wie viel Leistung der Verbrenner hatte. Also mit dem Methanolhubbau ist man auf 60 PS gekommen und auf 55 Newtonmeter. Das bei einem unglaublichen Leichtbaukonzept. Wir haben, der Rennwagen wiegt nur 180 Kilo. Ja, die Leute können sich mir vorstellen, dass es Spaß macht zum Fahren, vor allem weil es ja so klein und leicht ist. Genau, beim E-Fahrzeug sind wir dann schon bei 70 Kilowatt Leistung auf der Hinterachse und dort wird es so direkt an die Felge angeschlossen über ein selbstentwickeltes Planetengetriebe, das auch eine riesen Herausforderung ist, selber ein Getriebe zu bauen. Das kann man sich, wenn man ein bisschen Ahnung von Technik hat, auch vorstellen. Dann von der Elektrik her haben wir einen Batteriecontainer, den wir selber entwickeln. Da kommen 276 Pouchzellen. Das sind praktisch wie so viereckige Pads, ein bisschen dick, die praktisch eine sehr hohe Leistungsdichte haben. Das sind so Lithium-Kobalt-Zellen, die man zusammen verschaltet. Und da kommt man auf ungefähr 7,3 Kilowattstunden an Energie und fast 600 Volt Systemspannung. Was schon mal ziemlich gefährlich ist, aber mit vielen sicherheitstechnischen Sachen dann gut gesteuert werden kann.
War das Fahrzeug denn schwerer als der Verbrenner oder wie ist das in Bezug auf Gewicht?
Also ich sag generell ist ein Gewicht ein heikles Thema bei uns. Also generell bei der Formel 2 und generell im Rennsport.
Ja, ja.
Man will ja immer alles verdammt leicht haben. Und es fällt ja praktisch beim Verbrenner der Motor jetzt weg, aber das Gewicht übertreffen wir natürlich mit dem neuen Batteriecontainer. Also wir schätzen, dass wir ungefähr allein 40 bis 50 Kilogramm, also wir sind eigentlich ziemlich genau, ich kenne jetzt nicht genaue Zahl, da müsste ich natürlich den Teamleiter Batterie fragen, aber dass er knapp 50 Kilogramm nur der Batteriecontainer wiegen wird.
Oh ja.
Man kann natürlich beim Fahren rekuperieren, das heißt beim Bremsen wird wieder Energie erzeugt. Da wir im ersten Jahr aber diese Radnermotor auf der Hinterachse nur haben, ist es mit Bremsen nicht so effizient. Aber ja, deswegen haben wir jetzt praktisch die Batterie im ersten Jahr auf Nummer sicher dimensioniert und so, dass wir das komplette Abschlussrennen durchfahren können, mit sogar ein bisschen Verlusten eingerechnet und so. Also genau, das wird ein ziemlich langer Batteriecontainer, der hinten praktisch im Auto drin sitzt. Mhm. Wir müssen ja da keine Motoren mehr drin haben, natürlich, weil die Motoren ja in den Felgen sitzen. Mhm. Und der wird dann hinten ins Monocoque reingeschoben, genau der Akku.
Ja. Dann kommt natürlich ein Faktor dazu, es soll ja autonom fahren. Das heißt, ihr spart natürlich den Fahrer. Wie funktioniert dann das überhaupt? Da muss ja dann intelligente Steuerung da sein. Also wie geht jetzt das mit dem autonomen Fahren?
Genau,
ist es ferngelenkt? Also, ist es vorprogrammiert und es fährt nach Programm, das am Computer steht?
Also
wie ist da der Plan?
Das autonome System wird komplett selbstständig und auf einer sich unbekannten Strecke zurechtfinden.
Ja.
Also was natürlich gegeben ist, ist, wie die Hütchen am Rand aussehen, das wissen wir. Das Auto erkennt praktisch dann die Rennstrecke vor sich und fährt es nach. Mhm. Also das autonome System besteht praktisch aus einer Aktorik, die elektrisch lenken kann und bremsen kann, beschleunigen offensichtlich auch, ja, indem halt Auto, genau. Dann brauchen wir natürlich eine Recheneinheit, wo wir die praktisch eingefangenen Bilder und Informationen verarbeiten und die dann der Aktorik sagt, wie sie lenken soll. Und dann haben wir natürlich ein Erkennungskonzept, das aus einem was ziemlich neuem, das nennt sich LIDAR, Light Ranging and Detection Sensor, der praktisch über Laserabstand, also über Laserabstandsmessung eine Punktewolke aufnimmt, wie weit alle Objekte weg sind. Und dazu haben wir auch noch eine Kamera als Aufnahmekonzept. Und das wird dann miteinander verschmolzen und dann weiß man, wie die Strecke vor allem aussieht und das Auto kann dann da durchfahren. Genau.
Oh ja.
Das ist natürlich eine riesen Herausforderung. Also als wäre das E-Auto an sich nicht schon technisch, natürlich wird das eine unglaubliche Herausforderung. Kommt natürlich das Autonome noch dazu. Aber da können wir zum Glück auf Unterstützung von, also zumindest auf Software-Seite, von dem Sternprojekt von der Uni ein bisschen profitieren. Da baut ein Team seit einigen Jahren, das nennt sich Team Schwarzenhirn, so ein kleines Modellauto, das komplett autonom fahren kann. Von denen kriegen wir eine Software-Unterstützung. Und den Rest entwickeln wir dann praktisch selber.
Die das anderen Hochschulen oder die anderen entwickeln Ähnliches? Oder seid ihr da Vorreiter? Oder wie ist so jetzt im Wettbewerb? Und einfach
Genau, also es gibt eigentlich drei Klassen. Ja. Also es gibt Verbrenner, E und Driverless. Driverless gibt es seit 2016. Mhm. E ist seit 2010, wenn mich nicht alles täuscht. Und das Driverless ist praktisch eine eigene Klasse, wo die Fahrzeuge gegeneinander antreten. Sie müssen auf einer unbekannten Strecke eben dann auch also Beschleunigungsrennen fahren, Skip-Pad fahren und auch das Abschlussrennen fahren, komplett autonom. Und das gibt es jetzt noch nicht so viele Teams. Letztes Jahr vielleicht so 15 Teams gibt es aktuell.
Oh ja.
Aber die Formula Student Germany, was so sich auf der ganzen Welt zum praktisch dem maßgebenden Event entwickelt hat, wo auch jedes Team hin will und es einfach das wichtigste Event einer jeden Saison ist, hat praktisch vor Corona verkündet, dass man ab nächstes Jahr so ein E- und Driverless Cup nur noch fahren will. Das heißt, Verbrenner werden abgeschafft.
Aha.
Und man da gibt nur noch E- und Driverless. Da gab es einen ziemlichen Aufschrei von der Formula Student Community. Mhm. Es gibt praktisch so Treffen bei einer Firma immer, so eine Formula Student Academy, wo alle Teams zusammenkommen mit den Leuten, die die Events austragen, und da hat man sich dann ein bisschen beschwert und dann sind die wieder ein bisschen zurückgerudert und haben das ein Jahr dann verschoben noch mit dem Verbrennerstopp. Aber wir bereiten uns darauf vor, dass das Auto beides kann. Das ist auf dem Reglement so. Also man muss einen Fahrer reinsetzen können, der kann das Auto fahren. Ja. Der Fahrer steigt aus und das Auto könnte instant autonom weiterfahren.
Aber es ist zumindest beides, also eine Dual-Use sozusagen, genau, ist möglich. Das heißt, so Wettbewerbe, wo das nicht gefordert ist, da können dann auch Fahrer weiterfahren. Das heißt, vom Optischen wird es in einer gewissen Weise schon vergleichbar ausschauen.
Genau, man sieht da ein bisschen Sensorik. Ja. Man hat natürlich eine Aktorik, die man von außen sehen wird. Aber an sich ist es praktisch dann ein Auto, das bei beiden Disziplinen mitfahren kann.
Ja.
Geplant ist dieses neue Formel Zoom-Konzept, dass es so eine E-Klasse gibt plus ein Driverless Cup. Das heißt, das Rennauto fährt alle elektrischen Disziplinen, die es jetzt eh schon gibt,
ja,
plus noch die Driverless-Disziplinen. Das heißt, das Auto fährt autonom manche Disziplinen. Und genau, also das ist so das neue Konzept. Die wollen da einen starken Vorstoß machen, weil, wie man sich denken kann, dieses komplette Konzept Formel Zoom ist natürlich praktisch ein reines Recruiting-Projekt von der Industrie,
ja,
von der Automobilindustrie, aber auch von allen anderen, wo es einfach darum geht, die Ingenieure der Zukunft auszubilden. Ja, so muss man es mal so, also so würde jetzt auf der Website stehen wahrscheinlich. Und die suchen natürlich händeringend Leute, gerade die sich mit diesem Thema auskennen und wollen halt, dass wir hier an der Hochschulen praktisch das auch schon vermitteln, dieses Wissen. Deswegen haben wir es tatsächlich nicht gemacht. Also gerade für mich und meine Kollegen, die das mit diesem E ein bisschen angestoßen haben, ist es auch einfach ein persönliches Interesse, dass wir jetzt ein E-Auto bauen. Einfach eine spannende Materie ist, was Neues, was Modernes. Und genau.
Sonst das Monokokken Wesentliches bleibt erhalten. Könnt ihr da wenigstens auf bestimmte Teile, oder ist komplett auch aufgrund der Form auch, und genau, der Batterie komplett anders?
Also es wird auch eine andere Fahrt. Also es wird praktisch neu konstruiert werden und dann auch komplett neue Form haben und sich dann an den neuen Gegebenheiten anpassen.
Sind wir sehr gespannt. Wann plant ihr das auf die, ja, also quasi so weit fertig zu bringen, dass man es dann angucken kann? Also Rollout, ja, vielleicht noch ein bisschen später, aber zumindest mal.
Tatsächlich haben wir schon Rollout-Termin für nächstes Jahr.
Ja.
Genau, also wir haben da schon hier am Münsterplatz das Stadthaus akquiriert am 3. Aha. Juli 2021. Da wird das Auto, das E-Auto dann präsentiert.
In einem Jahr und zwei Tagen?
Ja, genau, stimmt. Ja,
ja. Ja.
Perfekt. Das heißt, wir haben nur ein Jahr Zeit. Puh, da muss ich nachher mal einen Projektplan aufmachen. Nee, alles gut. Im Endeffekt wird das Auto schon ein bisschen früher fertig sein zu den Test-Events nächstes Jahr. Wir wollen es, wie gesagt, im Wintersemester bauen, damit wir dann noch ein Semester Zeit haben, um praktisch das Auto in Betrieb zu nehmen und zu testen und grobe Fehler zu finden. Und genau, das ist so der grobe Zeitrahmen. Aktuell sind wir jetzt in der Konstruktionsphase. Da sind wir jetzt mittendrin. Das wird über den Sommer dann fertig gemacht, dass wir im Winter anfangen können, das Auto zu fertigen.
Mhm.
Genau.
Ja. Also auf jeden Fall sehr spannend. Dann könnt ihr natürlich irgendwo auch mal die zwei Autos vergleichen. Einfach mal gucken, dann wahrscheinlich mit dem einen, mit dem anderen, wo fehlt's oder wo beschleunigt das andere besser. Also ein bisschen auch dann einfach,
da kann man direkt einen Vergleich machen.
Genau. Aber mittelfristig werden dann wahrscheinlich alle, wie du auch sagst, dann auf E umsteigen. Das heißt, die Verbrennerzeit ist dann um. Die Frage wäre natürlich, baut ihr irgendwann mal für die Formel E ein Auto? Technisch, ich weiß nicht, die Formel E Autos sind nicht so komplex, wie ich weiß. Sind durchaus im Rahmen.
Das ist eine sehr neue Rennserie, die neu dazugekommen ist praktisch.
Mhm.
Und auch jetzt, ich denke, im elektrischen Antriebsstrang, den wir planen, die werden auf die gleichen Herausforderungen gestoßen sein wie wir. Mhm. Und durchaus. Genau.
Mein Ziel noch für die Zukunft. Ich muss leider schon wieder auf die Uhr gucken. Es ist tatsächlich so, wir haben schon wieder 16:59, 30 Sekunden. Das heißt, um 17 Uhr geht es gleich weiter im Programm. Mhm. Karl, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei uns warst.
Alles
und wir
gut.
Über Einstein Motorsport einiges Neues erfahren haben. Mein Name ist Michael Trost und du sagst deinen Namen nochmal.
Ich bin Karl Wiesmeier.
Wir sagen Tschüss und bis bald.
Ciao.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de, /Programm/Plattform.